Katersonntag mit Zimmer und Zirk.
Marc, guten Morgen.
Morgen.
Wie ist die Lage?
Ja, geht so. Samstag früh, also halbwegs früh, 10 Uhr, aber Anton und ich waren beide zwar getrennt, aber gestern Abend kurz unterwegs, sagen wir so. Ein oder andere Kaltgetränk.
Ja.
Möglicherweise.
Ich merke es auch noch.
Und
heute ist wirklich gerade Samstag, gefühlt.
Man merkt es schon daran, dass wir uns, seit ich hier reinkam, eigentlich gar nicht unterhalten haben, weil keiner auf der Höhe ist. Also ihr hört jetzt gerade sozusagen unsere ersten Gesprächsgehversuche.
Ich hab dich nicht mal an der Tür empfangen.
Ja.
Ganz, ganz schlechter Gastgeber.
Ja. Ja. Aber sonst, um auf deine Frage zurückzukommen, mir geht es eigentlich ganz gut. Mhm. Außer, dass ich total Pollenallergie habe seit Tagen.
Ja, und das habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört und ich merke selbst auch ein bisschen. Ich habe das ja die letzten Jahre erst so ein bisschen für mich entdeckt, dieses Pollending. Und
du bist late to the party
beim Thema Pollen. Ich bin wieder mal richtig late to the party. Und ich hatte ja immer so im Frühjahr immer so Halsprobleme und so. Yeah. Und das hat sich dann darauf so ein bisschen geschaut. Und jetzt wirklich auch dieses Jahr das erste Mal. Es kommt alles ein bisschen später, unter anderem auch Erdbeeren.
Wegen der Witterung.
Die Erdbeersaison startet später. Ich glaube, wir haben den kühlsten
Mai seit zig Jahren gehabt.
Kühlsten Mai seit zig Jahren und ich glaube, das kühlste Frühjahr seit 2013 das erste Mal das Frühjahr im Schnitt kühler als normalerweise. Sonst die letzten Jahre immer deutlich immer wärmer. Und diesmal deutlich kühler.
Man hat sich dran gewöhnt, ne? Es stimmt echt, ich hatte das früher ganz schlimm mit Pollenallergie und so und dann jetzt so ein paar Jahre eigentlich auch nicht oder nicht dramatisch und dieses Jahr ist es wieder so ein bisschen so, aber viel später als ich es früher hatte, obwohl man ja wahrscheinlich immer noch gegen die gleichen Sachen irgendwie allergisch ist, kommt alles ein bisschen später und ich habe so dieses, das ist eigentlich nicht schlimm, früher hatte ich irgendwie so, weißt du, so brennende Augen und sowas, was ich jetzt habe, ist einfach die ganze Zeit und das macht mich wahnsinnig, so ein Jucken an einer Stelle, die man nicht genau definieren kann, die liegt irgendwo zwischen Gaumen. Mhm. Also es ist irgendwo zwischen Gaumen, Halswirbelsäule und den Ohren. Irgendwo dazwischen.
Irgendwo in diesem ganz wilden Hals-Nasen-Rachenraum.
Ne? Ist so eine Stelle, die juckt und du kommst da von nirgendwo hin. Ich versuche mit der Zunge, wenn ich sie krokant nach hinten in meinen Hals mache.
Das sieht ganz toll aus und hört sich ganz toll an.
Komme ich nicht hin und auch wenn ich meine Finger in meine Ohren stecke, fühlt sich so an, als müsste ich da hinkommen. Ich komme aber auch nicht hin. Es ist ein Punkt, den man nicht kratzen kann.
Ich habe eine ganz tolle Empfehlung an dich. Corona-Schnelltestzentrum auf der Karl-Liebknecht-Straße. Das ist bis jetzt von der Erfahrung her die das Ding wirklich auf Anschlag, und da muss ich wirklich ganz sagen, die Unterschiede sind, also wir haben jetzt die letzten, wir können ja vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, sowas so Schnellzentren, dass sich das da so ein bisschen bestätigt hat alles. Also manche, die bekommen mit ihren Stäbchen kaum in die Nase rein und die junge Frau, die mich jetzt gefragt hat, ob ich der Rachen oder Nasen möchte, habe ich gesagt Nase. Und ich gesagt, hat sie mich gefragt, welches Nasenloch? Und ich ganz cool, das ist mir egal. Und dann hat sie aber wirklich, also gefühlt mit Anlauf, das Ding reingejagt. Aber sie hat dann auch gesagt, dass ich ganz tapfer war.
Schön.
Ja, ich ganz, ist toll. Dass ich ganz, ganz tapfer war. Und toll. Was ich jetzt auch noch sagen muss, zu dieser ganzen Wetterung, also die Erdbeerzeit beginnt deutlich später, obwohl die Leute auf Erdbeeren brennen. 2 Wochen später. Ich war gestern und vorgestern jeweils 13 Uhr vor der Arbeit. Oder kurz vor 13 Uhr bei einem der Stände des großen Imperiums, was jetzt hier nicht ausgesprochen wird. Man kann auch woanders Erdbeer kaufen, zum Beispiel bei seinem Gemüsehändler um die Ecke. Egal, die waren immer ausverkauft.
Ach was?
13 Uhr.
Ach, okay. Das war mir noch gar nicht bewusst, dass das jetzt so ein Ding ist.
Wirklich krass.
Mit Erdbeeren.
13 Uhr, jetzt ist die, ich bin die kleine Erdbeere. Ich liebe
ja
Erdbeeren.
Ich kann dich bald beliefern. Ich habe ja 3 Erdbeeren auf meinem Balkon eingepflanzt. Seit gestern hat die erste eine Blüte.
Toll.
Ja.
Naja, weißt du, was das für eine Sorte ist?
Ich habe, also auf den Zetteln dann steht es drauf. Sorten, aber es sind so
Späte.
Immer tragende. Also die dann nicht nur einmal abwerfen, sondern mehrfach. Verstehe. Was aber, glaube ich, bedeutet, dass sie so ein bisschen kleiner sind.
Okay.
Keine Ahnung. Aber ist auch egal.
Ist nicht egal. Es interessiert mich wirklich. Weißt du, was nicht egal ist? Alles kommt ein bisschen später. Alles passt sich an die Witterung an. Weißt du, wer sich gar nicht an die Witterung anpasst? Mücken. Mücken sind einfach schon da. Mücken sind da. Und Überraschung, sie stehen auch immer noch auf meinem Blut. Es ist so nervig.
Wirklich, ja?
Ja,
es ist so. Wann ist denn das jetzt passiert? Ich hatte jetzt noch keine.
Gestern, als ich draußen saß, zum Beispiel, mehrere Stiche. Dann neulich schon nachts, Fuß und eine Stelle, über die ich jetzt nicht sprechen möchte.
Nein.
Doch.
wo die Sonne nicht hinscheint.
Das ist, also
kommt drauf an.
In meinem Leben hat da ja natürlich schon öfter mal die Sonne hingeschienen, weil du kennst ja meine Freikörperkultur, meinen Bezug dazu. Natürlich hat da auch schon mal die Sonne hingeschienen, aber ja, normal eine Stelle, wo bei den vielen Menschen nie die Sonne hinscheint.
Ja,
ja. Ja, und das ist unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. Also und das, also ein Mückenstich auf dem Fuß finde ich ganz, ganz unangenehm, weil du kannst da nicht so richtig, das ist wie an deinem Gaumen. So auf der Fuß, wenn du Sneaker anhast oder sowas, du kommst da einfach, du kannst nichts machen. Du kannst also oberflächlich so ein bisschen drauf rumdrücken, aber das nützt ja gar nichts. Du kannst nicht dran kratzen. Und naja, gesellschaftlich bedingt ist natürlich die andere Stelle auch so, dass du da schlecht dran kratzen kannst die ganze Zeit. Sage ich jetzt einfach mal so. Ganz unangenehm. Das war mir sehr, sehr unangenehm. Ich bin aber damit nicht die ärmste Sau der Woche. So viel sei schon mal gespoilert.
Sondern?
Das verrate ich jetzt noch nicht.
Ich bin total gespannt, wen du genommen hast, weil ich wir wollten ja übrigens, sorry nochmal für letzte Woche, wir haben es leider nicht geschafft, weil wir diesen Film fertig machen mussten über Sexwork in Corona-Zeiten. Das ging wirklich gar nicht. Aber wenn wir letzte Woche aufgenommen hätten, hätte ich eine ärmste Sau der Woche gehabt. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, letzten Freitagabend waren Anton und ich mit Freunden noch auf so ein paar Draußenbierchen noch unterwegs dann abends, hier auf der Leipziger Eisenbahnstraße. Für die Auswärtigen, die Eisenbahnstraße ist, wie soll man, was Berlin, den Berlinern ihr Kudamm ist, den Düsseldörfern ihre Kö, den Parisern ihre Champs-Élysées.
Ja, das finde ich eigentlich am besten. Ja,
das ist
Leipziger Champs-Élysées, würde ich.
Das ist die Eisenbahnstraße.
Ja.
Jedenfalls ist da natürlich, wie das jetzt überall ist, in Szene, Kiezen, wie man so schön sagt, die Leute, Corona ist vorbei, alle Leute sind irgendwie unterwegs. Und entsprechend waren da sehr viele Menschen, die sehr angetrunken waren unterwegs. Und als wir nach Hause gegangen sind, sind wir, erinnerst du dich, an diesem armen Schwein vorbeigekommen. Es waren, ich schätze, er war so 18, war ein richtig cooler Typ. Und er hatte gerade mit einem fetten Marker seinen Tag auf einem weißen Sprinter angebracht. Dummerweise saß der Besitzer des Sprinters drin.
Und das, war doppelt so breit wie er.
Und hat das mitbekommen.
Der Typ war mindestens so breit wie der Edding.
Ja. Und sprang dann aus dem Auto und hat den jungen Mann, der dann noch so groß mit Hut war, gezwungen sein.
Zitat, ich mach's ja schon weg.
Gezwungen, vor allen coolen Leuten, die da vorbeilaufen, auf dem Gehweg zu stehen und seinen Tag wieder von diesem weißen Sprinter runterzumachen, während der andere.
Zwischen mit seinem Pullover.
Während der Fahrer und Besitzer, gehe ich davon aus, daneben stand und die ganze Zeit immer noch weiter gewütet hat, das kann doch nicht wahr sein hier.
Aber er hat auch gesagt, wenn das wieder weg ist, ist ja alles in Ordnung. Wenn es ja wieder weg ist. Es ging ihm nicht um die Sache an sich, sondern dass seine Karre. So. Es war sehr, sehr witzig. Es war sehr
lustig. Es wäre letzte Woche wirklich meine ärmste Sau der Woche gewesen.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, da wir ja immer so ein bisschen Verzug haben und so weiter, ist meine ärmste Sau der Woche diesmal tatsächlich auch noch quasi offiziell aus der letzten Woche. Wenn man auch sagen muss, dass es noch in die Wochenfrist reinfällt. Also es ist noch nicht mehr als exakt 7 Tage her, denn die ärmste Sau der Woche hat sich diesen Titel am Samstagabend geholt, beziehungsweise wurde ihm der ärmsten Sau der Woche der Titel von Antonio Rüdiger, deutscher Fußballnationalspieler, verliehen. Nämlich meine ärmste Sau der Woche ist der begnadete Fußballer Kevin De Bruyne, der im Champions League Finale, für alle, die Fußball nicht so interessieren, das ist der größte Vereinstitel im Fußball. Die beiden sind beziehungsweise Kevin De Bruyne ist mit relativ hoher Geschwindigkeit auf den plötzlich stehenbleibenden Antonio Rüdiger draufgerannt. Nun muss man dazu sagen, es gibt ein paar Sachen, die da sich negativ auf das Gesicht von Kevin De Bruyne ausgewirkt haben in diesem Moment. Kevin De Bruyne ist sehr schnell, das ist Punkt 1. Und Antonio Rüdiger ist sehr groß und sehr stark und ich glaube auch sehr standfest. Und er muss dazu sagen, dass er die Schulter auch noch so ein bisschen eingedreht hat. Ende vom Lied war auf jeden Fall, Kevin De Bruyne musste, glaube ich, nach 50 Minuten oder so mit Augenhöhlenbruch und Nasenbeinbruch ausgewechselt werden. Und ich sag mal so, das sah schon in dem Moment, als das passiert ist, sah das nicht schön aus. Und Kevin De Bruyne hat auch ein paar Tränchen verdrückt auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob das Schmerzen waren oder seine
Trauer. Einfach ein gerissener Tränenkanal.
Auf jeden Fall hat es ihn richtig zerbolzt. Also muss ich sagen, das tut, glaube ich, richtig weh. Der spielt auch mit Maske. Das ist Carbon oder sowas, ist das ja immer, was die da haben. Keine Ahnung. Oder Aluminium oder Stahl oder was, keine Ahnung, spielt er jetzt die Fußball-Europameisterschaft, über die wir, kleine Warnung für alle, die keinen Fußball mögen, naja, natürlich auf jeden Fall nochmal sprechen müssen.
Okay.
Aber jetzt erstmal kein Fußball mehr, nur Ärmste der Woche. Liebe Grüße an KDB, wie die coolen Fußballexperten sagen, Kevin De Bruyne. Gute Genesung,
jo.
Auch der Schulter von Antonio Rüdiger.
Schöne Ärmste auch, finde ich gut. Finde ich gut. Man muss auch mal an die Leute denken. Die haben es auch nicht leicht. Vor allem mit Gesicht kaputt.
Ja, wirklich, also das wünscht man wirklich keinem. Ich glaube, das tut richtig weh. Das macht gar keinen Spaß. Augenhöhlenbruch.
Das ist wirklich unangenehm.
In dem Zusammenhang möchte ich mal eine kurze einen Programmhinweis machen. Der geschätzte Kollege Jack Pop hat ja so ein YouTube-Format beim, ist das eigentlich MDR, wo die diese Sachen
MDR
so,
Wissen.
Mhm. Wo diese so Filmsachen testen. Mhm. Und es gibt jetzt, also ich habe das noch nicht so oft geguckt, aber hier gehen jetzt mal an dieser Stelle liebe Grüße raus. Es gibt eine neue Folge zum Thema Horrorfilm Saw. Es geht um die Saw-Reihe und sie überprüfen quasi in dieser Folge, welche von diesen Fallen und Tricks und Spielen denn tatsächlich real sind und wirklich so totbringend und so weiter. Unter anderem jemanden das Skalp an so einem riesigen Zopf abreißen, dann mit dem Kopf in so einem Wasserbassin sein und sich retten, indem man einen Kugelschreiber sich in den Hals rammt.
Sägt sich Jack auch das Bein ab, so als Journalist mit vollem Einsatz?
Nee, aber das ist auf jeden Fall auch Thema mit dem Gliedmaßen absägen und Gliedmaßen abhacken und sowas. Ganz toll. Also es ist wirklich richtig, richtig spannend und auch lustig erzählt. Dabei ist auch hier dieser
Mark Benecke,
den ich ja super sympathisch finde. Da steht immer so, ja, das geht schon, kann man schon machen. Und erzählt dann immer so geile Anekdoten. Und da geht es unter anderem auch um diese tolle, wirklich grandiose Idee. Ich habe nie verstanden, warum Leute das geguckt haben. In einer dieser Teile wird dem einen wohl der notwendige Schlüssel für die Befreiung aus seiner Falle hinter das Auge operiert.
Aha.
Und der hat dann ein Skalpell und solches drauf. Und da geht es da auch darum. Und er sagt so, ja, das würde schon theoretisch auch gehen. Und man kann es dann auch rausnehmen, das Auge. Und
Aber ist ja witzig, dass er sich dann im Film ausgerechnet mit einem Skalpell da hinten rumschnibbelt, wo er doch auch einfach mit vollem Tempo auf Antonio Rüdiger hätte drauflaufen können, um den Schlüssel hinterm Auge hervorzuholen.
Der wäre wahrscheinlich, ich glaube, wenn das passiert wäre, dann fliegt der dann hinten aus dem Kopf raus, der Schlüssel. Naja, kleine Empfehlung, könnt ihr euch angucken bei YouTube mit irgendwelchen Begriffen, die ich gerade in den letzten 3 Minuten gesagt habe. Könnt ihr das...
Apropos Empfehlungen, übrigens habe ich dir noch gar nicht erzählt. Fun Fact, du weißt ja, was der, unabhängig was man von diesem Podcast hält, der größte und erfolgreichste Podcast Deutschlands ist, ist Gemischtes Hack.
Ja.
Mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. So, jetzt weißt du ja, ich mache ja so einen kleinen Wissenschaftspodcast noch, Spektrum der Wissenschaft, könnt ihr gerne mal reinhören. Den hat Felix Lobrecht diese Woche in Gemischtes Hack empfohlen. Kein Witz. Mir haben Leute geschrieben, ey, machst du nicht Spektrum der Wissenschaft? Ich höre Gemischtes Hack nicht mehr. Ich habe das früher mal gehört. Lobrecht hat das empfohlen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das auf die HörerInnenzahlen auswirkt.
Das wird durch die Decke gehen. Richtig witzig.
Er sagt leider nur einen Halbsatz dazu. Sie reden so drüber, was sie während des Lockdowns irgendwie und jetzt gerade so machen, um sich zu verdingen. Und dann sagt er, auch so voll anders, also das ist gar kein richtiges Lob. Er sagt, und dann habe ich noch einen neuen Podcast entdeckt, Spektrum der Wissenschaft. Das ist ganz interessant. Aber es reicht. Glaube ich. Keine Ahnung, die haben 1 Million Hörer oder so eine Scheiße. Ja. Also fast so viele wie wir.
Ja.
Und ist gut.
Denkst du, wir müssen jetzt Gemischtes Hack auch empfehlen?
Nee.
Oder nee?
Auf keinen Fall.
Überhaupt keinen Fall. Wie geil ist eigentlich Sprudelwasser nach so einem Abend?
Richtig lecker.
Ja, Wahnsinn. Absolut Wahnsinn.
Ist toll. Aber Wahnsinn, weil du gerade Wahnsinn sagst und vorhin schon von Testzentren geredet hast. Was halten wir eigentlich davon? Von dieser ganzen, jeder kann ein Testzentrum aufmachen. Keiner hat darüber nachgedacht, ob man irgendwie überprüft, wie viele Tests da abgegeben werden. Und dann haben wir jetzt irgendwie NDR, WDR, SZ-Rechercheverbund irgendwie so zig Beispiele gefunden, wo irgendwie 40 Tests gemacht werden am Tag und 1000 abgerechnet, weil das niemand überprüft, was echt eine Menge Geld kostet.
Also das Verrückte ist ja, muss mich jetzt mal kurz mal wieder selbst loben, dass ich das vor einigen Wochen schon gesagt habe und das liegt daran, also ich lobe mich dafür, dass mir diese Idee gekommen ist, wobei das wahrscheinlich schon einigen gekommen ist. Ich ärgere mich darüber, dass ich als Journalist nicht auf die Idee gekommen bin, da selber mal aktiv zu werden. Das ist ja auch egal. Das ist wieder so der Klassiker, late to the party. Aber ich muss schon als, ich bin ja nicht nur Impf-Ultra, ich bin ja auch Testzentrums-Ultra. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich schon in solchen Testzentren war. Also wirklich immer, manchmal zweimal am Tag. Einfach, weil ich habe, der Typ beim Obi-Testcenter in Leipzig kennt mich auch. Er sagt so, oh ja, hier, das war
bestimmt. Mir hat gestern jemand gesagt, die hätten gestern zugemacht. Ich konnte es aber noch nicht verifizieren.
Ja, das kann ja sein, weil nächste Woche entfällt wahrscheinlich die Testpflicht in Leipzig. Mhm. Naja, auf jeden Fall merkt man dann auch Unterschiede der unterschiedlichen Testzentren.
Ja.
Nicht nur, was den, die Tiefe des Hineinschiebens dieser Teststäbchen in sämtliche Körperöffnungen angeht, sondern auch so, was so, ich nenne es mal ganz lapidar, was die Siffigkeit dieser Testzentren angeht. Ich nenne jetzt keine Namen und das ist auf jeden Fall nicht das Obi-Testzentrum.
Nee, die sind toll. Aber Siffigkeit und Seriosität,
Alter,
fragt man sich manchmal.
Und so da habe ich, ne? Mir schon, ja. Da habe ich mir schon mehrfach gedacht, Entschuldigung,
ja, ja.
Auch so wie die, also das war, da habe ich mir gedacht, so sollte ein Testzentrum für eine, den Nachweis einer extrem ansteckenden Krankheit, so sollte das hier einfach nicht sein. Und auch wie die da so, damit, auch mit so mit den Daten, ne, so da wie auch beim so einem Marktschreier habe ich das erlebt, du kriegst das ja nicht überall als App, sondern bei manchen auch nur auf so einem Zettel, da kam dann immer so ein Dude raus, breitkreuzig mit so einem Stapel, ja, ne, zirk, ne, ja, ich dachte so, witzig. Entschuldigung?
Ja, ja, ja.
Also das ist
echt schräg.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da überrascht mich gar nichts. Und wenn man sich jetzt überlegt, Jens Spahn kriegt ja jetzt wieder richtig auf den Deckel bei dieser ganzen Testnummer. Das macht schon auch Sinn, dass das richtig in die Hose gegangen ist. Also der du kriegst 18 Euro pro Test.
Ja, von den, an den, also genau, 18 Euro kann man abrechnen und man verdient ungefähr 12 Euro dran, habe ich gelesen. 6 Euro sind irgendwie Mitarbeiterkosten, ja. Materialkosten und so. Dann, ja gut. Macht schon Sinn, wenn ich dann 40 mal 12 Euro verdiene oder ich entscheide mich einfach, weil ich es kann, 1000 mal 12 Euro einzutragen für den Tag, was mache ich dann? Also, das ist ja wirklich völlig irre.
Ja.
Vor allem im Bürokratie-Weltmeisterland Deutschland,
ja.
Dass sowas massenhaft eingeführt wird, ohne dass es reguliert ist, ist eigentlich eine absolute Ausnahme.
Das ist so absurd, ne? Wir hängen beim Thema Impfen massiv hinterher, unter anderem, weil einfach jeder Scheiß abgeklärt werden musste. Aber bei diesen Testzentren, da wird die Kohle rausgefeuert. Also,
ja.
Ich finde es ja gut, dass es die Testzentren gibt. Wie gesagt, Testzentren Ultra.
Ja.
Aber da muss doch mal, ich weiß nicht, ich kann es mir so, da, manchmal gibt es ja dann so Momente, du kriegst so die ganze Zeit auf den Deckel so und der wurde vielleicht kritisiert dafür, dass immer alles so abgesichert sein musste und alles so kontrolliert. Und bei dem Thema hat er sich dann gedacht, na gut, dann machen wir das jetzt hier nicht mehr bürokratisch, hauen wir das jetzt einfach raus, vielleicht sind sie dann zufrieden. Das war wirklich genau das Falscheste, was man in dem Moment hätte machen können. Ja, Spani, ich habe ein ganz, ganz tolles Meme von, da sitzen so Jens Spahn und Andi Scheuer im Bundestag auf so einer Bank und glotzen so richtig, glotzen blöd rein und dann steht drunter, das Letzte, was dein Steuergeld sieht.
Ist wirklich so. Also, wir haben ja schon öfter hier drüber geredet, so die Unzulänglichkeiten der Politik von Herrn Spahn sind jetzt langsam doch, die Liste wird doch recht lang.
Ja, ja.
Wahnsinn.
Ja, und es zeigt halt auch wirklich, an dieser Krise gibt es Leute, die verdienen einfach so eine Scheißkohle. Da war auch wieder jetzt eine Frau gesehen, 40 Millionen hat die mit Maskendeals gemacht.
Toll. Ach ja, die Tochter von diesem bayerischen CSU irgendwie Typen, ne? Ja, ja, also die ganzen Maskendeals, Gottes Willen.
Und jetzt poppt irgendwie gerade noch was auf.
Mit den
Obdachlosen und den Masken
hast du. Und Menschen mit Behinderung, ja. Und Pflegeheime und so, dass irgendwie, also irgendwie wurden sich halt super viele Masken besorgt, weil es schnell gehen musste. Verstehe ich auch. Alles kein Ding. Aber anscheinend auch welche, die nicht ganz so, also die nicht jede Tauglichkeitsnorm erfüllen.
Klasse 1B.
So, die so, genau.
Auch noch super,
klassische, aber 1B. Klassische B-Ware, ja. So Pokodomäne, so diese Richtung.
Paco Rabanne.
Nee, wie ist das? Das heißt nicht Pokodomäne. Das, was ich meine, ist die Postenbörse.
Was
die
ist Posten? Pokodomäne?
Pokodomäne ist so ein Billigmöbelhändler, für den Daniela Katzenberger mal Werbung gemacht hat.
Ach so.
Und was ich meine aber, ist die Postenbörse. Weiß nicht, ob es das auch im Rest von Deutschland gibt, aber da, wo ich herkomme, gab es immer die Postenbörse und da gab es so B-Ware. Sachen, die vom Laster gefallen sind und sowas.
Und B-Ware und Lasten
und Sachen, die vom Laster gefallen sind. Offensichtlich hat der Herr Spahn, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil das so dumm ist, vor so B-Waren-Masken an Menschen mit Behinderung, Obdachlose, Pflegeheime und sowas zu verteilen, damit die eben nicht weggeschmissen werden. Aber es ist halt irgendwie auch doof, wenn die nicht gescheit funktionieren, ne? Also.
Ja, aber es geht ja nur um Obdachlosen. Ich muss wirklich mal sagen. Also, man kann sich ja nicht um alles kümmern, würde jetzt Herr Spahn sagen.
Man kann ja nicht alle gleich behandeln.
Genau, also das geht ja nur, also es können ja jetzt nicht, es, also beim Thema Schutz vor Infektionskrankheiten kann man ja nicht bei allen Menschen die gleichen Maßstäbe anlegen. Das ist ja wirklich. Das
geht natürlich nicht.
Das ist absolut unmöglich.
Schlimm. Absolut schlimm.
Weißt du, was Montag für mich ist, Marc?
Montag ist für Anton Zirk Independence Day.
Ja, Independence Day. Ich habe mir aber schon gesagt, ich werde mich weiter testen. Ich werde weiter, auch weiterhin Test Ultra.
Vielleicht sagst du noch kurz, was der Independence Day ist.
Achso, ich glaube, das erklärt sich für alle selbst, oder?
Ja, 15. Tag nach Antons Impfung.
Ja.
Da du BioNTech bekommen hast, bist du ja biologisch schon nach 8 Tagen durch, aber gesetzlich sozusagen trotzdem erst nach 15.
Ach was?
Ja. Also du bist schon
safe. Ich bin jetzt schon safe.
Du bist schon safe, aber offiziell sozusagen.
Dann ist es also nicht schlimm, dass ich gestern in der Straßenbahn mit der Frau geknutscht habe, die vorher so toll gehustet hat.
Nein. Ja, und
bei dir?
Ist es am Mittwoch dann toll, der Fall.
Independence Day.
Ja, wirklich sehr dankbar, dass wir so privilegiert sind.
Ja.
Was lachst du denn jetzt so?
Das klang richtig wild. Das klang wie, ich finde dafür kein Beispiel, wo man so einen Satz noch hätte sagen können. Vielen Dank, dass wir so privilegiert sind.
Ja, also du hast ja gerade schon gesagt, es läuft halt einfach oder lief echt beschissen an mit Impfen. Also wir sind jetzt privilegiert gegenüber vielen anderen Menschen, aber so insgesamt, hätten wir eigentlich auch schon viel früher dran sein können. Wir sind jetzt irgendwie im Verhältnis zum Rest von Deutschland halbwegs früh dran.
Ja, aber zum Rest der Welt.
Zum Rest der Welt. Irgendwie. Ja, Malta hat letzte Woche, glaube ich, die Herdenimmunität verkündet. Die haben jetzt 75% oder so geknackt.
Wahnsinn.
Ab nach Malta, sage ich dann nur. Ja. Ist eh schön.
Ja, und wir sollen nicht mehr so viel über Corona reden, weil Corona ist auch vorbei, Leute.
Ach so. Okay, worüber wurde die Woche noch so diskutiert? Benzinpreise.
Ja, das habe ich im Vorbeigehen mitgehört. Ich bin ja nicht so der Autofahrer. Also ich fahre gerne Auto, aber nicht so viel halt.
Ja.
Beziehungsweise ich leibe immer Autos, in die ich dann keinen Tank reinfülle. Nee, das stimmt
deswegen
nicht.
Das ist aber geil. Deswegen ist mir der Benzinpreis egal.
So, nein, fairerweise muss man sagen, dass ich schon manchmal auch wieder noch mal zur Tankstelle fahre. Hin und wieder.
Ja, um Eis zu holen.
Um Eis zu holen. Nee, um zum FKK Sauna Club zu gehen.
Ah. Ja. Also, Frau Baerbock bringt die Forderung in den Wahlkampf ein, dass der Benzinpreis um 16 Cent pro Liter steigen soll. Was happig ist und womit sie wirklich alle anderen Parteien gegen sich aufgestachelt hat.
Auch die Linke.
Ja, weil das ist die Argumentation, das trifft eben den Geringverdiener härter als den Großverdiener. Und das ist natürlich richtig. Das stimmt. Gleichzeitig, wenn sich CDU und SPD so darüber echauffieren, gerade ist es jetzt auch nicht so, als hätten die jetzt groß Politik für den kleinen Mann gemacht in letzter Zeit.
Also, auch nicht für die kleine Frau.
Das Argument stimmt natürlich. Also erstmal stimmt das Argument von Frau Baerbock, Benzin muss teurer werden, sonst erreichen wir die Klimaziele nicht. Ist einfach so. Dass das natürlich für eine Einzelperson, die aufs Auto angewiesen ist, weil sie in einem abgehängten Landstrich wohnt oder irgend so eine Scheiße, was ja andere Parteien verkackt haben in den letzten 30 Jahren, sag ich mal, dass das für die scheiße ist, dass der 16 Cent teurer wird, ist klar. Und ich finde es interessant, einen Move einfach, weil ja Baerbock eigentlich klar sein muss, dass man mit so einer Forderung keinen Blumentopf gewinnt. Also Leute, die jetzt sagen, ich wähle eh schon grün, die sagen wahrscheinlich, ja, aber jemanden, der noch nicht grün wählt, mit so einer Forderung dazu zu bringen, grün zu wählen, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Also ich verstehe die Strategie nicht ganz dahinter.
Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also auch selbst wenn man so denken würde, das macht für mich auch keinen Sinn, weil wir dann wieder nicht in Betracht ziehen, dass es eben nicht nur den biogrünen Wähler aus irgendeinem hippen Szenebezirk gibt, sondern es gibt halt auch einen Großteil grünen Wähler, der in Baden-Württemberg sein Geld anhäuft und ein Benz fährt. Und auch der wird sich bei dieser Ansage dreimal überlegen, ob er grün wählt.
Ja, ja, also deswegen, ich verstehe so, ich glaube, es ist richtig, aber ich verstehe den Move so strategisch nicht so ganz. Möglich wäre, dass sie sagt, es ist einfach noch so lange bis zur Wahl und wenn ich die Forderung aber mal untergebracht habe, kann ich sie auch in Koalitionsverhandlungen wieder aufgreifen und zum Beispiel auch gegen was anderes tauschen. Habe ich die Woche einen Artikel gelesen, dass sozusagen die Grünen ja eigentlich zu 100% davon ausgehen können, dass sie an jeder Regierung, die irgendwie sich bildet, beteiligt sein werden. Und dass man jetzt sozusagen ein paar Forderungen schon mal aufstellt, mit denen man dann auch in Koalitionsverhandlungen eben handeln kann. Man muss ja dann immer irgendwie irgendwas abgeben.
Ja.
Im Idealfall was einem nicht so wichtig ist.
Das ist wie, wenn wir in ein Vorstellungsgespräch gehen und erstmal sagen, ich möchte 2,5 Millionen Euro, um dann sagen zu können, ja, okay, ich bin zufrieden damit, wenn ich kostenlos Getränke bekomme.
Sowas, genau. Ja, genau. Hochpokern eigentlich.
Hochpokern.
Ja,
ja, aber meine Theorie ist eine andere bei, also die, so können, ich bin ja sehr ein Fähnchen im Wind. Ich habe das Gefühl, Frau Baerbock hat eigentlich gar keinen Bock mehr. Also ihre Moves der letzten Wochen, die zeigen mir eigentlich nur, dass sie eigentlich gar keinen Bock mehr hat.
Ja, es haben halt alle Angst vor ihr, glaube ich, wegen der Umfragewerte der Grünen und weil sie recht beliebt ist, zumindest in einem gewissen Teil der Bevölkerung. Und es arbeiten sich ja alle gerade mega an ihr ab, ne?
Ja, es ist also echt krass. Ich habe das Gefühl, in der FAZ-Redaktion gibt es eine eigene Abteilung jetzt dafür, um Lebenslaufmängel bei Annalena Baerbock rauszusuchen.
Bei der Welt vor allem noch stärker. Also die haben es ja richtig eingeschossen, Herr Poschardt und seine Konsorten.
Oh, ey, das ist alles unangenehm. Geiern die sich an diesem Lebenslauf ab, dass sie in irgendwelchen Vereinen und sowas gar nicht drin ist, was da drin steht, weil sie da nur in dem Fellowship-Programm war und nicht in dem Dings. Und ich denke mir so, Dicker, hast du eigentlich das, also ich weiß nicht, was da abgeht, dass man sich da so einen drauf abgeiert.
Tja.
Also wir reden jetzt hier nicht von einer gefälschten Doktorarbeit oder so, sondern wir reden davon, dass sie bei dem einen Programm halt, da fehlt mir wirklich alles. Da weiß ich auch genau, was da für Typen sitzen, die dann stolz zettelwedelnd in die Redaktion reingelaufen kommen und sich erstmal einen Shampoos aufmachen, weil sie wieder irgendeinen Furz gefunden haben.
Ja, aber ja, irgendwie war das auch abzusehen, ne? Da muss sie jetzt durch. Es wird noch, glaube ich, noch eine richtige Schlammschlacht, ja. Je nachdem, was da noch so rausgeholt wird. Aber,
ja. Aber das Ding ist halt, ist der Ruf erst ruiniert, wenn sowas halt bei CDU, CSU rauskommt, solche kleinen Ungereimtheiten, irgendwelche Steuersachen, so. Das ist dann halt immer so 3-4 Tage und dann so.
Alleine diese Maskendeals müssten eigentlich dafür reichen, dass die 10 Prozentpunkte verlieren, weil das unfassbare Frechheit ist.
Ja, das sind einfach gute Geschäftsmänner. Männer vor allem, das ist ganz wichtig. Das sind ganz gute Geschäftsmänner. Und das ist ja, weißt du, das ist auch in Deutschland ist immer diese Neidgesellschaft. Weißt du, das in den USA, diesen Satz, den liebe ich immer. In den USA, wenn du da Erfolg hast, da klatscht dir jeder auf die Straße, da kommt dein Butler und der klopft dir auf die Schulter und sagt, oh, wie toll du das gemacht hast. In Deutschland ist immer diese Neidgesellschaft. Man muss einfach, dieses Land ist wirklich, es ist so neidzerfressen. Oh, dieser Satz immer, da denke ich mir, also halt die Fresse.
Du meinst so, die Amerikaner, die gönnen den anderen auch ihren Erfolg, ja?
In Deutschland, da gönnt dir einfach niemand den Erfolg. Mhm. Da bist du, wenn du da 20 Milliarden hast, da bist du ein guter Geschäftsmann. Und hier, da wird gleich mal, da fragt dich gleich jemand, wo du das Geld her hast, nämlich. Nee, da fragt mal jemand nach. Oh. Hass! Wirklich, richtiger Hass.
Hass wie noch nie. Ja, also von mir aus macht's teurer, aber lasst euch vielleicht was einfallen.
Ja, die können Benzin meinetwegen teurer machen. Das ist überhaupt kein Problem, solange der Diesel billig bleibt.
Ja, ich meine, man könnte ja auch einfach verhindern, dass hunderte Millionen von Steuergeldern für irgendwelche Masken rausgehen, die 4 Euro zu teuer sind pro Stück. Dann könnte man sich vielleicht auch die Benzinsteuererhöhung sparen und das Geld irgendwie anders verrechnen. Aber gut, ist egal.
Wie geil, du jetzt gerade deine Mütze
hochgenommen hast. Ja, ne? Ich hab so fast so gegrüßt. Wie ja. So. Kennst du das noch? Das sollte man wieder anfangen. Dass man so die Kopfbedeckung hebt zum.
Das finde ich auch so toll. Das ist toll. Mein Opa hat das auch immer gemacht. Was denn?
Nix, ich guck bloß, ich habe eine E-Mail bekommen.
Ach so, ist ja interessant. Oh, ich auch. Ja, schön auch den Sound nicht ausgemacht, ist ja wirklich ganz toll.
Oh, jetzt wo du sagst. Immer hier den Sound ausmachen. Was wollte ich noch? Ich wollte irgendwas mit dir unbedingt noch besprechen. Was war denn das jetzt?
Was war das denn jetzt? Ich überlege, wir sollten schon mal, also wir haben es ja angekündigt, also ich finde, wir sollten schon mal nochmal über unseren Film kurz reden. Nur ein bisschen Werbung dafür machen, auf jeden Fall noch. Wer es wirklich noch nicht mitbekommen hat, keine Ahnung, wie das gehen soll, wir haben einen neuen Film gemacht und der wurde jetzt rausgebracht. Ein Film über Sexarbeit in Corona, wie es Sexarbeiterinnen in einem quasi Arbeitsverbot seit einem Jahr geht. Der läuft in diesem Internet. Bewegtbild, MDR Exactly, das neue Format. Das findet ihr bei YouTube oder auch bei sämtlichen Kanälen bei uns auf der Seite. Werdet ihr da irgendwie hin verlinkt. Wir hatten zwei sehr, sehr stressige Wochen, aber jetzt ist das Ergebnis da und ich kann es nochmal so sagen, ich bin sehr happy. Ich bin auch mit den bisherigen Reaktionen, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr happy. Wir hatten uns ja zwischendurch auch Gedanken gemacht, zwei weiße Cis-Dudes unterhalten sich jetzt mit Frauen, die teilweise in sehr, sehr schwierigen Verhältnissen arbeiten müssen. Hatten dann natürlich auch uns Gedanken vorher drum gemacht, aber die bisherigen Reaktionen sind wirklich vor allem so, dass das angenommen wird und unsere Herangehensweise auch akzeptiert wird, wie wir das gemacht haben. Das ist für mich eigentlich die schönste Erkenntnis von der ganzen Sache bisher. Das freut mich richtig, bin ich auch sehr dankbar dafür, neben natürlich dafür, dass wir dieses Vertrauen geschenkt bekommen haben von den Protagonistinnen, ist das für mich tatsächlich die schönste Erkenntnis, dass das funktioniert hat bisher jedenfalls.
Ja, also es ist halt eine Unzulänglichkeit, die der Film trotzdem auf jeden Fall hat.
Na, so, genau,
das haben unsere männliche Hetero-Perspektive irgendwie. Das ist einfach so, da wären andere Perspektiven denkbar und wichtig noch gewesen. So.
Ja.
Und das muss man halt einfach einschränken. Und auch so natürlich decken wir nur einen kleinen Teil der Sexarbeit irgendwie ab mit den Leuten, mit denen wir sprechen. Und wir sprechen schon für so einen Film mit sehr vielen Leuten.
Ja.
Aber natürlich kannst du irgendwie so eine breite und diverse Branche nicht komplett abdecken. Aber Es ist also genau, was du sagst, vor allem, dass so die Leute, mit denen wir gesprochen haben und auch Leute, mit denen wir, die jetzt nicht im Film vorkommen, aber mit denen wir vorher so Gespräche geführt haben, irgendwie, das alle ganz, ganz gut finden, was jetzt so dabei rausgekommen ist, das finde ich sehr gut.
Das freut mich auch sehr.
Ja, du hast natürlich dann irgendwie trotzdem noch so, ja, ein paar YouTube-Kommentare sind natürlich auch so Sexarbeit, wieso nennt man das so? Das ist Versklavung von Frauen und so. Und das ist, natürlich gibt es einen Anteil
daran. Eine Facette dieser Branche natürlich.
Ein Anteil daran funktioniert über Zwang und das ist natürlich hochproblematisch, aber das heißt ja nicht, dass Leute, die es freiwillig machen, nicht gleich behandelt werden können mit anderen Branchen.
Ja, so, und das
sind da zwei verschiedene Sachen.
Weil das heißt ja auch nicht, dass die nicht zu Wort kommen dürfen.
Ja.
Klar, das Thema Zwang in der Sexarbeit, das ist ein Thema, aber das war nicht das Thema des Films. Das muss man halt tatsächlich auch in dem Ganzen nochmal sagen. Auch diesen Film, und darüber gibt es sehr, sehr viele Dokumentationen und Berichte, und das ist auch immer wieder wichtig, dieses Thema aufzugreifen. Aber das war eben nicht Thema unserer Geschichte.
Ja, genau. Vielleicht für die, die es noch gar nicht gesehen haben, was ist eigentlich das Thema unserer Geschichte? Also, wir sprechen mit SexarbeiterInnen in verschiedenen Lagen. Es gibt nämlich durch dieses Arbeitsverbot, das eigentlich fast durchgängig da war und Stand jetzt auch noch in fast allen Bundesländern so ist, die haben Probleme, Corona-Hilfen zu bekommen. Also erstmal die normalen Probleme, die man so hat, wenn man überhaupt Corona-Hilfen beantragen will, wenn die einem zustehen. Aber dann gibt es noch ganz viele Gründe, warum die einem zum Beispiel auch nicht zustehen können als SexarbeiterInnen. Dann ist es so, dass die Gefahren sind größer geworden, dadurch, dass du halt, wenn du weiterarbeitest, weil du zum Beispiel keine Hilfen bekommst, eben in einer Illegalität bist, die vorher nicht da war und dir zum Beispiel keine Hilfe holen kannst, weil du dann auch eine Strafe kriegst dafür, dass du eben Sexwork gemacht hast. Erstmal, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, einen Kunden hast, der problematisch wird, kannst du vielleicht nicht die Polizei rufen oder so. Und dem spüren wir so ein bisschen nach und auch Alternativen, Möglichkeiten, Geld zu verdienen jetzt mit Sexarbeit, wie man sich vielleicht nicht in Gesundheitsrisiko begibt und nicht illegal arbeitet. So. Und da haben wir echt mit für uns total interessanten Leuten gesprochen, weil natürlich wir auch einfach keine Ahnung davon hatten, muss man auch ehrlich immer so sagen.
Völlig, ne? Also, naiv auch an manche Sachen rangegangen, auch ganz
wirklich,
ehrlich sagen.
Super interessante Gespräche geführt. Auch, also allein schon irgendwie mal in so einer Gewerbewohnung zu sein, die seht ihr auch im Film, ist schon mal krass irgendwie, also einfach zu sehen, so wie profan das auch einfach aussieht und eben nicht das rote Licht und so, sondern einfach, das ist einfach eine Wohnung, so, die halt so ein bisschen so ausgerichtet ist, dass man da gut Sexkunden betreuen kann. Und auch diese ganze, was am Ende des Films dann vorkommt, diese ganze Online-Sexwork, Onlyfans, Sexding, irgendwelche Videos verschicken für $7 die Minute und das rechnet sich dann auf und so, das war unfassbar interessant für uns. Also richtig, richtig cool, dass die Leute sich da die Zeit genommen haben, das auch mit uns irgendwie zu teilen. Echt, echt spannend. Und echt viele Sachen natürlich auch, die aufgrund der Länge des Formats einfach auch gar nicht reingepasst haben in den Film. Also wirklich absurdeste Sachen, auch die wir teilweise gehört haben und so. Sehr super interessant, wirklich.
Ja, es hat auch echt Spaß gemacht. Es war stressig, aber war wirklich auch richtig auch eine Arbeit, die einen richtig weitergebracht hat. Richtig, richtig viele Sachen gelernt. Und wir hatten ja euch gefragt, ob euch noch, ob noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind tatsächlich in dem Film. Also definitiv, aber die für euch von Relevanz waren. Und da ist eine tatsächlich gekommen, auch, und die, da geht's wirklich um ein Thema, was wir jetzt in dem Film, was nicht wirklich angesprochen ist, was, glaube ich, zwischen den Zeilen so ein bisschen zu lesen ist, aber was jetzt nicht so viel Raum bekommen hat. Und da geht's vor allem darum, dass Sexarbeit von parteiübergreifend natürlich auch von Kreisen komplett abgelehnt wird. So, das gibt einfach auch solche Stimmen, und die das auch verbieten will. Und wo es auch Kritik gibt teilweise an den politischen Entscheidungen, was Corona angeht, quasi unter dem Deckmantel Sexarbeit komplett zu verbieten in Deutschland oder zumindest weiter einzuschränken. Und was denn die Sexarbeiterinnen dazu sagen? Da kann man tatsächlich sagen, von denen, mit denen wir gesprochen haben, gibt es da eine ganz klare Meinung dazu, dass diese Bestrebungen wahrgenommen werden, so dass die Sexarbeiterinnen das irgendwie so empfinden und da auch immer wieder dass es da Bedenken gibt, auch bei Verbänden und so weiter, die sich da dagegen stark machen, und dass dieses Risiko eben besteht. Und ich glaube, das ist sogar, also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur auf Sexarbeit zutrifft, sondern dass es da auch andere Bereiche gibt, wo man aufpassen muss, dass manche Sachen eben nicht unter einem Deckmantel von Corona-Schutzmaßnahmen, Infektionsmaßnahmen, Freiheiten eingeschränkt werden für Menschen. Also ja, das nehmen Sexarbeiterinnen, mit denen wir gesprochen haben, so wahr. Und machen sich da auch einen Kopf drum, und teilweise sind ja auch die, mit denen wir gesprochen haben, in Verbänden aktiv, um sich eben genau dagegen stark zu machen. Also das ist ein Thema in der Branche auf jeden Fall.
Ja, also die genau sind halt natürlich krass dagegen, gegen dieses Sexkaufverbot, weil sie einerseits sagen, wie gesagt, wir haben mit Leuten gesprochen, die von sich sagen, sie machen das halt alles freiwillig so. Und das sie wollen halt einfach nicht, dass ihnen die Arbeit, die sie sich ausgesucht haben, verboten wird, so wie das jeder andere auch sagen würde.
Und da muss man nur einmal kurz, also wir haben also wirklich auch mit Frauen gesprochen, die gesagt haben, hey, pass auf, ich habe mir meinen Beruf bewusst ausgewählt. Das ist das, was ich gut kann, das ist das, was mir Spaß macht. Ich will nicht, dass mir das jemand wegnimmt. So, ich finde, und wenn das jemand aus voller Überzeugung sagt und mit dem man sich auch länger unterhält, ich will das, weil das eben immer dieser Punkt ist, ja, das ist alles Zwang und so weiter. Ich will mir auch nicht anmaßen, dass jemanden, der das so aus Überzeugung sagt und so, dem es so wichtig ist, das abzusprechen. Also das ist auch nicht meine Position. Ich finde das dann einfach nicht gerechtfertigt.
Nee, genau. Und also zum Beispiel dieser Berufsverband Erotische Sexuelle Dienstleistung, der auch ganz stark gegen dieses Sexkaufverbot ist, die argumentieren eben auch, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber deren Argumentation ist, dass sozusagen durch das Sexkaufverbot, wenn es denn kommen würde, einfach auch noch mehr in der Illegalität passiert, weil die Menschheitsgeschichte zeigt, dass sich dieses Gewerbe ja nicht aufhört, weil es verboten ist irgendwie so. Und dann sagen die halt, das hilft eigentlich den Leuten, die man vorgeblich mit einem Sexkaufverbot retten will.
Ja,
denen eigentlich, hilft es halt eigentlich nicht. Eigentlich hilft es denen nicht.
Ja.
Und ja, das ist eine interessante Debatte auf jeden Fall. Es gibt ganz viele auch so Meinungsbeiträge dazu, pro, contra und so. Das kann man sich echt mal reinziehen, weil das wirklich sehr interessant ist. Ja, wie man auch einfach mit einer Branche umgeht, die es halt einfach gibt und die es immer geben wird. So.
Ja.
Herr Lauterbach zum Beispiel ist auch neben vielen coolen Dingen, die er sagt, ein absoluter Verfechter dieses Sexkaufverbots, weshalb er sich mit einigen SexarbeiterInnen verscherzt hat. Ja. Verrückte 3 Wochen, also es waren 3 Wochen eigentlich irgendwie. Wir haben eine Woche gedreht, eine Woche geskriptet, aussortiert und so weiter und dann nochmal 4 Tage im Schnitt verbracht. Lange, 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 lange Tage.
Richtig lange
Aber, Tage. Aber war auch ganz geil. Also irgendwie so dieses, also natürlich ist Überarbeitung nie geil, aber dieses Gefühl dann am Abend irgendwie zu wissen, so, okay, jetzt sind wir den Schritt weitergekommen, jetzt gibt es hier einen Rohschnitt, jetzt gibt es hier wir haben die Stelle, manchmal sind da Stellen kompliziert, weil man irgendwas kürzen musste oder sowas.
Ja.
Ah, die Stelle haben wir jetzt gut gelöst, gut, dass wir das noch gemacht haben.
Ja.
Das war schon cool. Und also als er dann fertig war, waren wir auf jeden Fall auch ganz euphorisiert, dass wir das irgendwie wieder zusammen gemacht haben. Weil, also es ist jetzt der erste Film von uns natürlich, wo einer von uns beiden überhaupt vor der Kamera ist, so, und auch so ein bisschen intuitiverer Film als der erste, den wir gemacht haben. Also intuitiv im Sinne von Anton hinter der Kamera musste öfter auf unvorbereitete Situationen reagieren und so. Und das ist schon cool, dass das so gut funktioniert hat insgesamt irgendwie.
Es hat richtig Spaß gemacht. Also Marc, ja. Kann ich wirklich nochmal sagen, große, große Freude. Wirklich 5 Punkte 5 von 5 Sternen gerne wieder.
Das kann ich nur so zurückgeben. Das war wirklich, wirklich cool. Das ist halt schon auch, das ist schon auch geil, dann festzustellen, dass es irgendwie, dass man so mit seinem besten Freund halt arbeitet und es dann irgendwie läuft auch.
Hammer, ne?
Und dass man auch so. Also es ist auch ein bisschen witzig, weil Anton und ich sind natürlich auch in vielen Situationen ganz unterschiedlich, auch wie wir so auf Sachen reagieren oder so. Und dann irgendwie, das ist schon witzig. Und natürlich ist es bei so einem Dreh mit 5 ProtagonistInnen. Irgendwas geht immer mal schief so. Ja. Und das ist irgendwie ganz witzig, weil also dann der eine verkackt was, der andere verkackt was. Wie wir so aufeinander reagieren und auch irgendwie so Unzulänglichkeiten des anderen auch mal abfangen können und so. Ja, manchmal voll. Ist irgendwie so, kannst du das Telefonat mal machen? Ich kann gerade nicht und so.
Das es wird, ist, auch, es das wird ist schon auch geil. Besser, muss ich sagen. Also es wird noch, also wir haben da ja echt Glück, dass wir das schon einigermaßen vorher ganz gut akzeptieren konnten. Aber ich finde so, es ist schon auch ein gutes Gefühl, auch was so Sozialkompetenz in der Freundschaft, die auch auf Arbeit basiert, wie man da sich auch verbessert und auch immer.
Ja, also ich würde, genau, also ich glaube, vieles an unserer Freundschaft ist schon ein Selbstläufer so, oder wie hast du neulich gesagt, also sozusagen glückliche Ausgangsbedingungen, ja. Weil irgendwie Interessen ähnlich und so weiter, aber gerade seit wir zusammen arbeiten, man sagt ja auch immer, mach nichts Geschäftliches mit Freunden eigentlich. Ja,
haben alle gesagt.
Seit wir zusammen arbeiten, ist auch in die Freundschaft nochmal mehr Arbeit geflossen, einfach weil man sozusagen, also erstens, weil man irgendwie schaffen muss, das so ein bisschen auch aufzutrennen, was uns auch nicht immer gelingt irgendwie, aber also wenn man zusammen arbeitet mit jemandem, mit dem man aber danach auch gerne noch befreundet sein will, dann muss man auch in der Kommunikation während der Arbeit irgendwie so
gut werden
und auch Möglichkeiten finden zu sagen, okay, das ist jetzt einfach so. Und das ist vielleicht auch gut so, dass das so ist, auch wenn ich es gerade in dem Moment nicht so gut so sehen kann oder so. Wir werden da besser.
Ja. Was ich dir wirklich weiterhin empfehlen kann, hast du jetzt teilweise schon gemacht. Es ist gut, wenn du immer einen Riegel in der Tasche hast.
Ja, das ist wirklich so ein bisschen wie so Hundebesitzer. Ja. Ich habe jetzt zum Dreh immer einen Müsli-Riegel in der Tasche gehabt, falls Anton einen kleinen Hungerast bekommt, weil sich in der Vergangenheit rausgestellt hat, dass das so ein, auch so ein, das kann so 1-2 Stunden dann richtig unangenehm werden. Das ist geil, komm hier, nimm mal. Ja. Das ist eigentlich wie in dieser Snickers-Werbung.
Ja,
du bist nicht du, wenn du hungrig bist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hab's wirklich, bei dem einen Schnitttag habe ich es wirklich dann, normalerweise gelingt mir das ja jetzt besser, weil ich das natürlich jetzt auch morgens auf dem Schirm habe und so und dann auch irgendwie rechtzeitig aufstehe und noch ordentlich Frühstück und so. Aber den einen Tag habe ich es wirklich gemerkt, da habe ich dann so um 11:30, als ich so gemerkt habe, hier ist die Stimmung jetzt irgendwie, wird hier irgendwie angespannt und du bist nur noch am ziehst hier irgendwie eine Flap und so, dann dachte ich mir, du hast heute Morgen nur einen Kaffee getrunken. Okay, es ist 11:30, dein kleines Kraftwerk fährt auf letzter Rille.
Toll.
Aber wie gesagt, man lernt ja daraus.
Also guckt euch den Film an, würde uns wirklich freuen. Und, schreibt uns gerne auch, was ihr denkt und auch Kritik gerne.
Ja, wir nehmen am liebsten Lob, aber gerne auch Kritik.
Wir nehmen auch, es landet in einem anderen Postfach, aber. Ja.
Das Lob landet nicht im Spam-Ordner, kleiner Hint.
Nein, ohne Scheiß, sagt mal wirklich, was ihr denkt. Und so, das würde uns wirklich interessieren. Ja, also, es haben sich ja schon einige Leute so gemeldet, auch mit interessanten Ansätzen nochmal, aber je mehr, desto mehr.
Genau, schreibt uns wirklich mal. Uns interessiert das wirklich. Also, auf kurzem Dienstweg auch. Ihr müsst, was ich glaube ich auch mal ganz wichtig finde, hier zu sagen, wenn wir irgendwelche Aufrufe starten und sowas, ihr müsst auch, also wenn ihr dazu schreibt, anonym oder sowas, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr hier breitgetreten werdet, weder mit positiven noch mit negativen Sachen. Wenn ihr hier nicht namentlich vorkommen wollt, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann nennen wir euch anders. Einfach.
Anders Breivik oder was?
Thomas Anders.
Thomas Anders.
Ja, nee, also das wollte ich nochmal sagen, wenn es da eine Hürde gibt, die soll es nicht geben, hier ist, soll für
kurz
alle...
Kurz dazu schreiben, dass wir den Namen nicht sagen sollen und dann ist kein Problem.
Und das ist auch wirklich, wirklich völlig entspannt für uns so. Genau, schreibt uns das gerne. So, aber Marc, jetzt wirklich zu den wichtigen Themen. Diese Woche, also nächste Woche, quasi bald, in heute 6 Tagen, das habe ich heute noch gar nicht gesagt, wir schreiben Samstag, 5. Juni fürs Logbuch, 10.54 Uhr ist es gerade, in 6 Tagen, ich glaube am 11., ne? Am 11. beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2020, ein Jahr später.
Die dümmste Veranstaltung, seit es Pandemien gibt. möglicherweise. Also
ja, das ist ja, so
eine,
vielleicht.
Ist ja so eine EM, die sozusagen quer über Europa verteilt ist, weshalb auch Mannschaften und Fans möglicherweise quer durch Europa reisen, was insgesamt jetzt nicht so schlau ist. Plus, die UEFA hat es, glaube ich, als Vorgabe gegeben, dass Zuschauer zugelassen sein müssen
ja.
in den Spielorten.
Sonst ist der Spielort nicht zugelassen.
Ja, jetzt in München auch 14.000 Zuschauer werden zugelassen in der Allianz Arena, glaube ich, zu dem Spiel. Ja.
Ich muss sagen,
Bock auf Fußball habe ich trotzdem, aber dumm, ja. dumm ist es.
Naja, das finde ich auch dumm, dass es diese Rundreise-EM ist tatsächlich, das finde ich auch dumm. Trotz alledem muss ich sagen, bei den aktuellen Zahlen und bei der aktuellen Entwicklung in einem Stadion, wo 70.000 Leute reinpassen, 14.000 reinzulassen, also das ist für mich ein Ansatz, zumindest zu versuchen und auch quasi als Testlauf und so weiter. Mhm. Das sind Sachen, die man probieren kann. Also irgendwann muss wieder angefangen werden, irgendwelche Sachen zu machen. Das ist einfach so.
Ja.
Jetzt ist nun mal gerade der Sommer, wo viele Expertinnen und Experten auch sagen, okay, es wird auch weiter sinken, so, wenn man sich da jetzt, also wenn man das alles unter wissenschaftlichen Aspekten betrachtet und das versucht, so klar wie möglich auch nach außen, dann sollen die das probieren. Also da finde ich das mit 14.000 in einem offenen Stadion, ich glaube, da kann es Wege geben, dass das funktioniert, sage ich jetzt als Laie einfach mal so raus.
Mhm.
Und ja, also natürlich habe ich Bock auf Fußball, große Fußballturniere, ich weiß, UEFA ist ein Scheißverein, ich weiß, das ist alles so, natürlich, aber trotzdem.
Das ist halt leider immer so, ne? Ich meine, dürfte eigentlich keinen dieser Wettbewerbe gucken, aber was sollen wir machen? Wir sind auch Opfer.
Ja, Opfer des Systems und auch sozialisiert.
Ja. Aber es sind keine den Nachteil hat die EM oft gegenüber WMs, es sind keine so richtig geilen Außenseiter-Popelmannschaften dabei. Also natürlich Außenseiter natürlich, genau. Weil die feiere ich ja immer so, ich suche mir immer bei WMs immer so ein völlig absurdes Land. Genau, und bei der EM ist jetzt Nordmazedonien dabei.
Mhm. Wales.
Wales ist dabei.
Finde ich, Wales ist toll.
Schottland ist das erste Mal für eine Endrunde eines internationalen Turniers qualifiziert, seit, glaube ich, 98 oder so.
Island ist leider nicht dabei.
Und Slowakei ist auch dabei, ist eigentlich auch ein geiles Team,
krass, um zu supporten. Okay. Wer spielt denn so bei der Slowakei? Kennt man da einen Kader?
Aber jedenfalls sollten wir, also wir nehmen 4 Wochen Urlaub, ist klar.
Ja.
Und es sind, glaube ich, teilweise 3 Spiele am Tag, ne? Irgendwie 13, 15, 18 Uhr oder so.
Ich habe ganz viel Zeit, das zu gucken übrigens.
Toll.
Wirklich, das ist ja vor allem zweite Hälfte Juni. Ne?
Ja.
Und das Finale ist, glaube ich, am 3. oder sowas. Und die Halbfinale ist am 3. oder sowas, 3. Mhm. Juli oder sowas. Irgendso wie in dem Zeitfenster. Ist ja toll.
Ja?
Ist ja wirklich absolut toll. Ich habe da 3 Fragen an dich, Marc. Das ist kein Quiz.
Kein Quiz, aber 3 Fragen.
Genau. Also mehr so.
Ja?
Ich habe überlegt, ob wir uns noch zu so einem Tippspiel anmelden wollen.
Oh.
Mhm. Da fallen mir auch noch ein paar Leute ein, die da vielleicht noch mit Bock haben, das mitzumachen. Ich gucke mal nur noch mal kurz, ob in der Slowakei ein Spieler ist, den wir kennen oder den du kennst.
Mhm. Mach mal.
Peter Pekarik von Hertha BSC.
Mhm.
Könnte man auf jeden Fall kennen.
Der ist Slowake.
Ja.
Ich muss mal gucken, dass ich gerade nicht gelogen habe und dass einfach Slowenien dabei ist. Nee, ich glaube, es ist schon die Slowakei.
Andrej Duda von 1. FC Köln.
Mhm.
Stanislav Lobotka. Ach, Laszlo Benes. Hm. Ach, und Marek Hamšík. Das müsste ich auch noch was sagen.
Mhm.
Der jetzt in Göteborg spielt. Krass.
Bitte?
Das wusste ich nicht. Robert Mack habe ich irgendwie auch schon mal gehört. Naja, so in die Richtung geht's. Guckst du jetzt, ob die Slowakei wirklich dabei ist?
Ja.
Du bist nicht der Typ, der Slowakei und Slowenien verwechselt. Der Typ bist
nee,
du nicht.
Glück gehabt. Glück gehabt. Slowakei, Alter, ja. Was hat denn Nordmazedonien für eine absurd geile Fahne?
Ja, ja. Da gibt's doch immer diesen Beef da drum.
Mit Griechenland?
Hm.
Ja. Nordmazedonien, toll, wirklich. Türkei ist dabei. Die Ukraine? Schön. Nee, habe ich Bock. Turniermodus.
An. Ja, 3 Fragen habe ich an dich ganz schnell beantwortet. Wer wird das Überraschungsteam der EM?
Schottland.
Okay, wow. Wer wird Torschützenkönig?
Der EM.
Ja.
Hauptsache nicht Timo Werner.
Das halte ich für ausgeschlossen.
Kylian Mbappé.
Oh, nein. Nee. Nee, glaube ich nicht. Also mag sein, aber glaube ich nicht. Es wird Robert Lewandowski.
Mhm.
Und wer holt den EM-Titel?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Italien. Komm, Italien.
Nee, das passiert nicht. Ich glaube, es schlägt die große letzte Stunde der goldenen Generation von Belgien.
Ja.
Ja, jetzt ist es soweit. Es ist soweit. Romelu Lukaku. Okay, ich entscheide mich nochmal um. Torschützenkönig wird Romelu Lukaku, der einfach sich schon in der Vorrunde so komplett, der wird alles zerbomben. Wirklich. Alles zerbomben. Und dann kommt KDB, es wird am Anfang auch noch ein bisschen holprig, aber der kommt dann spätestens zum Viertelfinale.
Mhm.
Kommt er wieder. Und Belgien. Ich lege mich fest, Belgien. Vorrunden aus Deutschland.
Ich glaube wirklich Italien. Das wär zwar auch eine mittelgroße Überraschung, aber die haben eigentlich auch einen geilen Kader.
Nee, das sehe ich ganz, ganz anders.
Gut.
Noch eine Sache dazu. Wie krank ist eigentlich die letzte Gruppe?
Corona, oder?
Ja.
Wer ist denn die? Was Gruppe? Was ist das? E? F?
Ja.
Und wer ist denn da drin? Sag mal.
Amtierender Europameister Portugal, amtierender Weltmeister Frankreich,
ach so.
Deutschland und Ungarn. Das ist eine richtig geile Gruppe.
Ja.
Und ich freue mich, mein Lieblings, das freue Spiel, worauf ich mich, wir hören jetzt auf mit Fußball. gibt es ein Spiel, auf das du dich am meisten freust?
Halbfinale Nordmazedonien gegen Schottland.
Toll, ja, finde ich auch. Kann aber von den Konstellationen her nicht stattfinden. War ein Witz.
Weißt du doch nicht, oder? Oder weißt du es?
Nein, auf keinen Fall. Kroatien gegen England, Vorrunde.
Oh, ja,
richtig Hammer. Geil. Geiles Duell.
Ja, supergeil. Supergeil.
Da gehe ich vorher zu Tipico oder irgendeinem Wetter wieder und wette mindestens 2 rote Karten. War ich möglich. Gut, okay, das war's.
Ja. Würde auch sagen. Reicht. Ich habe jetzt Bock, weiter über Fußball zu reden, aber ich glaube, es ist nicht gesund.
Nee, ist nicht gesund. Für den Podcast ist es auf jeden Fall nicht gesund.
Nee. Wollen wir eigentlich mal noch, dadurch, dass letzte Woche ausgefallen ist, kurz über Belarus reden und den völlig absurden 80er Jahre Harrison Ford Polit-Action-Thriller, der da abläuft, mit Ryanair-Flugzeug runterholen und sich in systemkritischen Blogger und Journalisten, Herrn Protasevich, da rauszufischen, den wegzusperren. Und dann 2 Wochen später, diese Woche nämlich, hinzusetzen ins Staatsfernsehen, wo er ein
Interview. 90 Minuten
Interview. Wo er 90 Minuten Interview gibt und so ein bisschen praktisch Gang nach Canossa, den großen Diktator um Verzeihung bittet, so nach dem Motto. Also nicht konkret, aber so einen großen Teil der Vorwürfe irgendwie zurücknimmt. Und alle sagen natürlich, das war vielleicht nicht so ein freiwilliges Interview. Ja, und
es gibt so krasse Aufnahmen von seinen Händen, einfach wo er so ganz übel, also an den Handgelenken so übelst krasse Spuren und sowas dran sind. Oh, fuck.
Ey. Ja, sein Vater hat sich ja da irgendwie auch gegenüber manchen Medien geäußert, das hätte er so niemals gesagt. Ich habe den ja noch gesprochen vor 3 Wochen so.
Ja.
Bevor. Es ist super heftig. Und diese ganze Nummer ist halt einfach wirklich so wie aus so einem, ich habe mich wirklich an so Kalter Krieg Action-Thriller erinnert gefühlt, weil diese Aktion da, so einen Kampfjet hochzuschicken und so ein EU-Flieg, also ein Flugzeug, was von einem EU-Land, Griechenland, ins andere EU-Land, Litauen war es, ne, glaube ich, unterwegs war, mit normalen Passagieren an Bord zu einer Landung zu zwingen, um da jemanden rauszuholen mit irgendeiner Spezialeinheit. Alter, was?
Ja, also auch dieser ganze Prozess, das muss man sich mal überlegen. Also, so geheimdiensttechnisch, was da abgeht, dass die wissen, dass der dann und dann fliegt und dass der dann in der Maschine über Belarus ist. Alter.
Ja, super heftig. Jetzt heute, glaube ich, sind so Luftraumsanktionen auch nochmal in Kraft getreten. Also es darf jetzt, glaube ich, kein belarussisches Flugzeug mehr über EU-Gebiet fliegen gerade, ab heute. Sind nochmal Sanktionen eingetreten und der belarussische Luftraum wiederum wird ja, das sieht man immer auf diesen Skyscanner-Sachen, komplett gemieden. Da ist so ein richtiger Fleck und sonst überall Flugzeuge. Ja, bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Also war ja letztes Jahr schon so krass mit der Wahl und so, ne, die EU auch nicht anerkannt hat. Und diese, wie hieß sie? Tichanovs.
Ach, war das auch Belarus?
Kaya, die hat doch eigentlich die Wahl gewonnen.
Ja.
Die gegen ihn angetreten ist und ist dann ins Ausland geflüchtet. Ob freiwillig oder nicht, ist nicht so richtig klar irgendwie.
Stimmt, und die hat auch dann ja auch ihre viele Sachen so zurückgezogen.
Ja, genau. Ne? Und weil man so wenig über das Land weiß, gibt es eine neue Ausgabe Beschissen Quissen über Belarus.
Schade, ich hatte so gehofft, dass es eine EM-Ausgabe gibt.
Naja, da habe ich auch drüber nachgedacht, aber dann dachte ich, die ist ja erst nächste Woche.
Okay. Ja, ich bin hyped.
Gut, also.
Ich weiß gar nichts über Belarus, wirklich.
Ja,
ich weiß.
Ich auch nicht. Deswegen habe ich drei wirklich random Sachen rausgegriffen, die dieses Land natürlich nicht in seiner Gänze abbilden. Kleiner Disclaimer vorneweg. Alexander Lukaschenko regiert in Belarus seit 1994, also seit entspannten 26 Jahren. Letztes Jahr gab es zur Wahl Riesenproteste und so weiter. Der dürfte eigentlich auch schon längst da nicht mehr sitzen, aber hat irgendwie Verfassung geändert und darf eben doch, wie das auch in anderen Ländern teilweise gemacht wird. Und
meinst du Deutschland jetzt?
Nee. So. Ja, genau, die Merkel, ne? Hier, also nee. Auch seit 16 Jahren hier, das ist ja.
Das geht doch eigentlich gar nicht. Merkel-Diktatur.
Ja, also, ne, unfreie Medien haben wir jetzt gerade an dem Beispiel gesehen mit dem Journalisten, der da rausgeholt wird. Und Belarus wird deshalb auch immer wieder die letzte Diktatur Europas genannt. Ja? Die letzte Diktatur Europas. Was tut Weißrussland denn noch? Außer Rumdiktaturen, was tut Weißrussland denn noch als letztes Land Europas? A. Die Todesstrafe vollstrecken. B. Neue Atomkraftwerke bauen. Oder C. Rauchen überall erlauben.
Das war das Erste.
Todesstrafe vollstrecken.
B.
B. Die Atomkraftwerke?
Ja.
Nee. Das ist nicht richtig.
Rauchen.
Nee, tatsächlich wird die Todesstrafe da noch vollstreckt.
Das dachte ich, dass irgendwie, das ist ja wirklich, das dachte ich, dass das überhaupt nicht ist. Dazu noch ein kleiner Funfact, zwischendurch oder hinterher? Nee, hinterher. Ich hatte jetzt hier hinter.
Weißrussland ist der einzige Staat in Europa und auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, der die Todesstrafe noch vollstreckt. In Weißrussland wird das übrigens per Genickschuss gemacht.
In alter Tradition.
Richtig oldschool. Ja, tatsächlich. Das mit dem Rauchen habe ich mir ausgedacht und neue Atomkraftwerke, ich glaube sogar Frankreich baut auch noch, oder? Oder hat zumindest zuletzt gerade nochmal irgendwie eins gebaut, irgendwohin oder so, irgendein Reaktor, weiß ich nicht. Aber ist jedenfalls auch ausgedacht.
Schade, gute Antwortmöglichkeiten auch, Marc. Tolle Frage.
Belarus war natürlich Teil der Sowjetunion. Was hatte Belarus seit dem Zerfall der Sowjetunion 25 Jahre lang nicht und erst dann wieder bekommen, 2016. A. Einen Außenminister. B. Münzgeld. Oder C. Eine gesetzliche Rente. Also seit 91 Zerfall der Sowjetunion bis 2016 hatten sie das nicht. Gar nicht.
Münzgeld.
Ist richtig, Münzgeld. Ist absolut richtig, weil riesige Inflation und 2016 haben sie dann per Gesetz einfach 4 Nullen in der Landeswährung, dem weißrussischen Rubel, gestrichen. Also sozusagen aus statt einem 200.000 Rubelschein gab es dann einen 20 Rubelschein. Und entsprechend musste man dann wieder Münzgeld einführen, weil es erst dann wieder so kleines Geld gab.
Witzig.
Ja. So, letzte Frage. Was schätzt du, ist nicht die Frage, aber was schätzt du, wie viele Einwohner die haben? Kleiner Tipp, ist wahnsinnig wenig. Wirklich viel. Ich hätte gedacht, das ist riesig.
11 Millionen.
10. Nice. Knapp 10 Millionen Einwohner, von denen ein Fünftel in der Hauptstadt Minsk leben. Hat Belarus. Ansonsten besteht Belarus.
Pfefferminsk.
Entschuldigung. Ansonsten besteht Belarus vor allem und viel aus Wäldern, was auch im grünen unteren Bereich der Nationalflagge symbolisiert wird. Außer dass es extrem viele Wälder hat, hat Belarus noch eine andere geografische Besonderheit, eine Art Alleinstellungsmerkmal. Welches denn? Ist Belarus A, der größte Binnenstaat Europas? Hat Belarus B den höchsten Punkt des überwiegend flachen Landes als 345 Meter hohen Berg und ist damit flacher als Holland, das flachste Land Europas? Oder ist Weißrussland ein Land ohne große Flüsse?
Ohne große Flüsse.
Das ist nicht richtig.
Berg.
Auch nicht richtig.
Du kannst nicht schon wieder A genommen haben.
Ja, also das
so funktionieren Quizze nicht.
Also mit dem höchsten Punkt jetzt. Das mit den Flüssen ist Bullshit. Es gibt sehr viele Flüsse, auch große. Das mit dem höchsten Punkt ist tatsächlich, also der höchste Punkt in Belarus ist 345 Meter über Meeresspiegel. Das ist der höchste Berg in Belarus. Es ist wahnsinnig flach.
Aber es ist nicht,
das es ist nicht flacher das als Holland.
Ja, was als Holland ist.
325. Aber es ist wirklich knapp 20 Meter Unterschied nur. Und tatsächlich ist Belarus der größte Binnenstaat Europas. Also sozusagen der größte Staat, der keine Anbindung zu irgendeinem Meer hat.
Ja, und dann haben die so wenig. Ach so. Ah. Ja, das macht Sinn.
Ja. Übrigens, insgesamt gibt es in Europa 16 Binnenstaaten. Auch wie verrückt, ne?
Wollen wir die mal aufzählen?
Oh Gott. Ja. Also können wir machen?
Ja.
Ohne Zugang zum Meer. 16 Staaten.
Ja.
In Europa.
Ja.
Okay. Okay. Ja, können wir machen.
Vatikanstadt.
Andorra.
Luxemburg.
Schweiz.
Liechtenstein.
Österreich.
Tschechien.
Ja. Sind wir bei 9 oder was? Oder haben wir uns jetzt verzählt?
Oh, scheiße.
Was ist denn noch ein Binnenstaat? Meine Güte. Ungarn.
Hä? Ungarn, ja, ist absolut korrekt. Slowakei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Slowakei ist.
Ich glaube auch, Slowakei, weil Slowenien hat ja den Meeresanschluss dann.
Ja.
Und dann hätten wir noch vielleicht sowas wie, was ist mit Rumänien? Haben die einen,
ja, bin mir
gehen die ans hier. Schwarze Meer? Ich die weiß ich gerade gar nicht genau.
Also Rumänien hat, glaube ich, Küste.
Ja, Rumänien hat Küste.
Oh, wie viel haben wir denn jetzt? Das ist schwierig. Ja. Was ist denn mit nee, das ist nicht.
Malta ist ja
eine Insel.
Das ist das Gegenteil von einem Binnenstaat. Das ist einfach komplett mit Meer umrandet. Wie nennt man das eigentlich?
Eine Insel. Das ist ein Inselstaat. Ja. Ich würde sagen, das stimmt. Ist ein Inselstaat.
Stimmt, hast du recht. Es gibt bestimmt noch, irgendeinen anderen absurden Kleinstaat, oder? Hattest du Luxemburg gesagt?
Ja.
Dann haben wir Liechtenstein noch nicht gehabt.
Hab ich gesagt.
Hast du gesagt, okay.
Absurder Kleinstaat.
Serbien.
Okay. Serbien hat keine Küste.
Sehe ich hier noch? Nee. Da liegt dann Montenegro davor und Bosnien-Herzegowina. Kosovo.
Hm.
Nordmazedonien. Vorhin erwähnt ist Nordmazedonien. Hat keine Küste.
Was ist mit Albanien?
Die haben eine ganz lange Küste.
Oha.
Sehe ich hier auf Maps gerade. Toll. Toll, 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 toll.
Das hat Spaß gemacht.
Ja. Geografie.
Tolles Quiz.
Toll.
Danke. Jetzt weiß ich was über Belarus.
Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen was Unnötiges, aber immerhin.
Nee, nicht ganz unnötig. Todesstrafe. Ganz spannende Geschichte diese Woche in der FAZ, aber ich glaube, eingekauft. Georg Büchner, hast du gelesen? Wojciech?
Ja.
Ja? Ist ja. Doch Georg Büchner, ne?
Ja.
Hast du das mitbekommen? Das wusste ich nicht. Vor 200 Jahren wurde die letzte öffentliche Hinrichtung in Leipzig durchgeführt.
Oh.
5000 Menschen waren auf dem Markt damals. Langes Hin und Her um den Verurteilten. Und das ist tatsächlich Wojciech gewesen, der die Inspiration für Büchners Werk war.
Echt? Das, der echte Wojciech? Ich dachte, der würde irgendwie in Polen spielen oder nee. So. Aber hatte ich so im Kopf.
Nee.
Oder irgendwo in, wie das früher so hieß, Mähren und Schlesien und so ein Scheiß. Aber das war hier, oder was?
Ja.
Ach was.
Letzte öffentliche Hinrichtung, letzte geheime Hinrichtung oder beziehungsweise bekannte nicht öffentliche Hinrichtung. Ich glaube 1971 oder sowas.
DDR.
Zentrale Hinrichtungsstelle in Leipzig. Ein ehemaliger Stasi-Hauptmann wurde da hingerichtet.
Wahnsinn. Toll. Also nicht toll, aber
ja.
Tolle historische Fakten, Anton. Vielen Dank.
Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Habe ich mich diese Woche mit beschäftigt. Fand ich spannend.
Ja.
5000 Leute wollten das sehen und es gab ein ewiges Hin und Her. Wirklich. Es ging ja um den Mord an seiner Geliebten.
Marie, glaube ich. Wenn mich mein Deutschunterricht nicht trügt.
Und warte mal. Da gab es damals schon ewige Gutachten und Rücknahme des Urteils und irgendwann hat es dann der König aber bestätigt und dann, ich weiß gar nicht,
Aber vor 500 Jahren, hast du gesagt?
200.
Vor 200 Jahren. Weil ja. Hier steht, 1836 hat er angefangen, das zu schreiben. Also kurz danach. Der Wojciech dann. Genau, also der Büchner.
Da gab es auch nur Fragmente davon, ganz, ganz spannend. Das wurde, glaube ich, erstmals sogar dann im 20. Jahrhundert erst aufgeführt,
weil
man es nicht mehr lesen konnte, was der da hingekritzelt hatte. Und irgendein Typ hat es dann aber geschafft, das mit irgendeiner Lösung wieder sichtbar zu machen. Und dann wurden diese Fragmente dann erst aufgeführt.
Ich bin auch hier gerade auf dem Wikipedia-Artikel vom Wojciech und es kommen gerade so alle Sachen aus dem Deutschunterricht zurück. Zum Beispiel die großartige Bezeichnung, kann ich mich noch daran erinnern, dass ich das total faszinierend fand damals. Eine Figur ist der Tambourmajor.
Ja, der Tambourmajor.
Ja, der Tambourmajor. Was? Schnell gegoogelt. Der Kommandant eines Spielmannszuges ist. Das war mir nicht mehr so. Nö. Der Tambourmajor.
Ja, also wie gesagt, das fand ich diese Woche eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich habe noch mehr historische Fakten. geht's auch um, das hebe ich mir für den Schluss aus für die Hinrichtung, aber ich habe trotzdem auch noch einen historischen Fakt, den ich richtig spannend finde. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest. Der Urgroßvater von Günther Jauch hat die Geburtsurkunde von Karl Marx unterschrieben.
Das
musst du erstmal setzen lassen.
Absolut unnützes Wissen, aber okay.
Absolut unnützes Wissen, ja. Ja.
Gut. Ich würde fast sagen, packen wir es, oder?
Müssen wir, ich muss ja gleich auf
Arbeit. Du musst gleich auf Arbeit, ich muss einkaufen gehen. Wenn alle HörerInnen in Sachsen-Anhalt geht heute wählen.
Ja, bitte.
Bitte. Und,
muss man dazu sagen, dass man nicht AfD wählt?
Hä, wieso, du kannst den Leuten nicht vorschreiben, was sie wählen? Anton.
Warum nicht?
Das geht doch nicht.
Ich sag ja nicht, ich schreibe ihnen ja nicht vor, was sie wählen, ich schreibe ihnen ja nur vor, was sie nicht wählen.
Also ich finde, das geht nicht, wirklich nicht, Anton. Okay. Das geht einfach nicht. Okay. Das ist wirklich, das geht nicht. Also den Leuten jetzt zu sagen, dass sie auf keinen Fall AfD wählen sollen, das geht nicht. Das geht nicht.
Also wirklich.
Ja. Gut, bitte macht das. Geht wählen. Nee. Ist mir fast egal, was ihr wählt. Fast.
Fast egal. Fast egal.
Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag, lieber Anton.
Ja, du kriegst noch einen letzten Fakt von mir.
Ach so, ja, gut. Also sag ich dir trotzdem schon mal, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich muss mal kurz strecken.
Streck dich mal.
Euch auch einen schönen Sonntag.
Es war heute übrigens auch schön, in dem Zimmer aufzunehmen. Es hatte irgendwie an dieser Tafel hier so, fand ich irgendwie.
Ja, das kann ich trotzdem nochmal sagen. Wir nehmen heute in Antons Zimmer auf, neben seinem Bett. Das voll liegt mit Fahrradlichtern. Keine Ahnung, was bei dir falsch läuft. Aber und es ist deshalb so, weil Tobi, sein Mitwohner, schöne Grüße gehen raus, frühstücken will unbedingt in der Küche.
Ja.
Danke für nichts.
Danke für nichts. Ein historischer Fakt noch. Und dann gehen wir raus. Ich wünsche dir auch einen richtig schönen Tag, Marc. Euch einen richtig, richtig schönen Tag. Bis ganz, ganz bald. Schaut den Film, verteilt ihn. Ihr wisst, Klicks sind die Währung. Lasst den einfach, klickt den immer wieder an. Klickt ihn an, klickt ihn an, klickt ihn an, klickt ihn an, klickt ihn an. Das wäre wirklich toll. Macht das. Zeigt es euren Omis und Opis. Wobei vielleicht nicht unbedingt.
Doch.
Mach ja, mal. Stimmt. Doch, ja. Macht wirklich. Mal. Ja, mein historischer Fakt noch, Marc. Während in Frankreich noch Menschen mit der Guillotine hingerichtet wurden, lief in den USA schon der erste Star Wars Film. 1971.
1971 haben die in Frankreich noch jemanden mit der Guillotine den Kopf abgehackt.
77, Entschuldigung.
Toll. Also auch nicht toll, aber toll.
Wahnsinn, oder? Ich dachte, ich
weiß. Was?
Ich habe das nicht nachgeprüft, aber naja, egal. In diesem Sinne.
Ich dachte früher immer, das heißt Guillotine. Ich weiß nicht wieso.
Das ist nicht unwahrscheinlich. Ich muss nur sagen, jetzt zur Verabschiedung noch, nicht den Kopf verlieren.
Tschüss.